Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Kräftemessen in Ägypten. Präsident Mursi und das oberste Verfassungsgericht lassen die Muskeln spielen. Der Bericht zur Erdbebensicherheit der Schweizer AKW.
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass alle Schweizer Kernkraftwerke ein extrem starkes und extrem seltenes Erdbeben überstehen, ohne dass Mensch und Umwelt zu Schaden kommen.
Mein Tanz Wanner von der Atomaufsichtsbehörde ENSI. Dann geht es um böse Gerüchte in Südrussland und um böse Buben, die solche Musik machen. Und schließlich 20 Köpfe, 20 Ideen, Finanzfachfrau Antoinette Hunziker-Ebneter.
Als ehemalige Börsenchefin stelle ich mir eine Börse vor, wo sich langfristig orientierte Anleger und Anlegerinnen und Unternehmen treffen, zum Beispiel nur zweimal pro Woche, wo man also eine Entschleunigung hätte und keine Spekulanten.
Auch diese Woche Visionäres in unserer Sommerserie. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Der Machtkampf zwischen Präsident und Militärrat in Ägypten spitzt sich zu. Präsident Mohamed Mursi hat das Parlament am Wochenende wieder eingesetzt. Die Volksvertreter wollen darum schon morgen wieder zusammenkommen. Aber das Verfassungsgericht beharrt auf seinem Entscheid von früher und der heißt, das Parlament bleibt aufgelöst. Aus Kairo Hans-Michael Ehl von der ARD.
Das ägyptische Verfassungsgericht bleibt bei seinem Urteil von Juni. Ein Teil der Parlamentswahl vor gut einem halben Jahr sei verfassungswidrig gewesen, daher sei das gesamte Parlament aufzulösen. Alle politischen Institutionen des Landes sollten sich an das Urteil des Gerichts halten, so ein Gerichtsvertreter gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur MENA. Ähnlich sehen das viele Ägypter und kritisieren deshalb das Dekret von Präsident Mohamed Morsi, durch das das Parlament wieder eingesetzt wurde. Das zeugt von mangelndem Respekt vor der Entscheidung des Gerichts. Und wir sollen doch ein Rechtsstaat sein und die Gesetze im Alltag respektieren. Wenn wir nicht einverstanden sind mit Gesetzen, können wir legale Wege gehen, um uns zu wehren. Aber das Gesetz einfach so zu übergehen, das geht nicht. Andere sehen in Morsis Entscheidung einen klaren Hinweis darauf, dass der Präsident sich nicht in seinen Befugnissen beschneiden lässt, auch nicht vom obersten Militärrat, der Ende Juni die Macht im Land nur in Grenzen an den Präsidenten abgegeben hat. Wir waren sehr glücklich, als die Entscheidung veröffentlicht wurde, denn so bekommt das Volk zurück, was es wollte. 30 Millionen Ägypter haben ein Parlament gewählt. Und es reicht eben für den Militärrat und seine Richter nicht aus, in einem Handstreich einfach so zu sagen, das Parlament sei aufgelöst. Inzwischen ist für morgen Mittag eine erste Sitzung des Parlaments geplant. Viele Parlamentsabgeordnete haben inzwischen entschieden, aus Respekt vor dem Urteil des Verfassungsgerichts der Sitzung fernzubleiben.
Morgen Dienstag will also ein Teil des Parlaments in Kairo zusammenkommen. Hier und jetzt im Studio ist Roland Luther mit den Nachrichten des Tages.
Die Experten des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats des ENSI haben geprüft, ob die fünf Schweizer Atomkraftwerke erdbebensicher sind. ENSI-Direktor Hans Wanner sagte nun, dass alle Schweizer Kraftwerke ein extrem starkes Erdbeben überstehen würden, ohne dass Mensch und Umwelt zu Schaden kämen. Deshalb gäbe es keinen Grund, die AKW vorzeitig abzuschalten. Die Schweiz will helfen, in Peking einen Öko-Industriepark aufzubauen. In dieser Industriezone sollen künftig ökologische Technologien gefördert werden. Bundesrat Schneider-Ammann und der chinesische Handelsminister haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Der Chef der Aargauer Kantonspolizei, Stefan Reinhardt, tritt zurück. Er war 2011 mit seinem Auto zu schnell gefahren und hatte auch schon früher gegen Verkehrsregeln verstoßen. Reinhardt sei zur Auffassung gelangt, dass er seine Vorbildrolle nicht mit dieser Vorstrafe in Einklang bringen könne, teilte die Staatskanzlei Aargau mit. Das Verfahren gegen den ehemaligen Finanzchef des Hörgeräteherstellers Sonova, Oliver Walker, wird eingestellt.
Walker war vorgeworfen worden, er habe Insider-Informationen zu seinen Gunsten ausgenutzt. Nun teilte die Staatsanwaltschaft mit, Walker habe seine Wertpapiere verkauft, bevor er Kenntnis von den Umsatzzahlen des Unternehmens hatte. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat die Strafuntersuchung gegen die Zeitschrift Weltwoche eingestellt. Konkret ging es um das Titelbild, worauf ein Roma-Kind abgebildet war, das eine Pistole auf den Betrachter richtet, sowie um den dazugehörigen Artikel über kriminelle Roma-Gruppen in der Schweiz. Weder Text noch Bild erfüllten den Tatbestand der Rassendiskriminierung, befand die Zürcher Staatsanwaltschaft. Die EU ist, allem Anschein nach, bereit, bei Spanien Milde walten zu lassen. Das Ziel, das staatliche Defizit auf unter 3% zu drücken, werde um ein Jahr verschoben, von 2013 auf 2014. Der Beschluss solle morgen offiziell bekannt gegeben werden, hieß es von inoffizieller EU-Seite. Das UNO-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien hat den Prozess gegen den früheren bosnisch-serbischen Armeechef Ratko Mladic fortgesetzt. Der Prozess war vor 2 Monaten ausgesetzt worden. Mladics Verteidiger hatten dem Gericht vorgeworfen, es halte Dokumente zurück. Indien hat zahlreiche persönliche Dokumente des Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi gekauft. Die bisher unveröffentlichten Briefe und Fotos können dadurch nicht versteigert werden. Eine solche Versteigerung war für morgen Dienstag im Auktionshaus Sotheby's in London geplant gewesen. An der Tour de France stand heute ein längeres Einzelzeitfahren auf dem Programm. Gewonnen hat es der bisherige Gesamterste, der Brite Bradley Wiggins. Er baute damit seinen Vorsprung im Gesamtklassement deutlich aus, weil der bisherige Zweite, der Australier Evans, über 1,5 Minuten verlor. Der Schweizer Fabian Cancellara wurde im Zeitfahren Dritter. Anders als 2004 und 2008 wird an der Olympiade in London nicht Roger Federer die Schweizer Fahne tragen. Er sei zwar angefragt worden, er besitze aber kein Monopol auf dieser Ehre, wird Federer von mehreren Medien zitiert. Und gleich noch einmal die Olympischen Spiele als Thema. In London gehen die Einwohner eines Hauses mit über 100 Wohnungen vor Gericht. Auf ihrem Dach sollen während der Spiele Boden-Luft-Raketen installiert werden. Die Raketen sind Teil eines Dispositivs, mit dem Terroranschlägen begegnet werden könnte. Die Einwohner bemängeln, sie seien weder befragt noch informiert worden. Außerdem sei zu befürchten, dass das Haus selbst zum Ziel eines Anschlags werden könnte, gerade wegen der Raketen auf dem Dach. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.161 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.701 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 20,13 gehandelt, der Dollar zu 97,64 Rappen. Das Wetter. Auch morgen ist es ziemlich sonnig, am Nachmittag und Abend gibt es jedoch zunehmend Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 25 und 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Ein Schwerpunkt zu Russland. In der Unglücksregion im Süden sind die Menschen aufgebracht.
Вы считаете, что это рукотворное дело, так? Это не так. Это ложь. Это не так.
Meint ihr wirklich, die Flutkatastrophe sei hausgemacht? Das ist eine Lüge, sagt der Gouverneur. Bloß, das glaubt ihm keiner. Und unsere Reporterin macht sich auf die Suche nach dem Klimaschutz in Russland. Südsudan feiert ein Jahr Unabhängigkeit. Unser Gesprächspartner war in Juba dabei. Und natürlich auch diese Woche wieder.
20 Köpfe, 20 Ideen.
Heute die entschleunigte Börse ohne Spekulanten und wie sie Visionärin Antoinette Hunziker gerne hätte. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch als Podcast und zwar unter drs.ch. Staatstrauer heute in Russland. Man gedachte der über 170 Opfer, die bei einer Flutkatastrophe im Süden Russlands ums Leben gekommen sind. Betroffen sind vor allem die Stadt Krimsk in der Region Krasnodar. Es sei ein Zitat
unerwartete Naturkatastrophe gewesen. So nannten das der Gouverneur der Region und Präsident Wladimir Putin. Doch es gibt Hinweise darauf, dass die Behörden an einem Stausee Schleusen geöffnet hatten und damit am Unglück mitschuldig sind. Die Menschen in der Region sind entsetzt. Aus Moskau Peter Gisling.
In der Kleinstadt Krimsk sind in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr die Menschen aus dem Schlaf gerissen und von einer 7 Meter hohen Flutwelle zum Teil aus den Fenstern ihrer Häuser geschwemmt worden oder mitten in ihren Häusern ertrunken. Innerhalb Minuten standen die Quartiere unter Wasser. Im russischen Privatfernsehsender RIN-TV klagte diese rund 50-jährige Frau: Meine Mutter ist tot, auch unsere Nachbarin ist in ihrem Haus ertrunken. Nach jüngsten Zahlen sind über 170 Menschen in den Fluten umgekommen. Tausende sind auch heute Abend noch ohne festes Dach überm Kopf. Es habe eben unerwartet stark geregnet, versuchte Alexander Tkatschow, der Gouverneur der Region, gestern Sonntag, die Bevölkerung bei einer öffentlichen Krisenaussprache zu beschwichtigen. Meint ihr denn, die Katastrophe sei absichtlich herbeigeführt worden? Das ist eine Lüge. Woher sollen denn die Fluten gekommen sein? Etwa vom Stausee? Nein, so ist das nicht. Doch die meisten Bewohner von Krimsk waren überzeugt. In der Nacht auf Samstag sind 17 Kilometer oberhalb von Krimsk Schleusen geöffnet worden. Diese These wird mittlerweile auch von Zeugen gestützt, welche sich im Internet oder bei Radiostationen melden. Heute nun lassen auch die russischen Untersuchungsbehörden durchblicken, dass das Zitat «nächtliche Ablassen von Wasser aus dem Stausee zur Katastrophe beigetragen haben könnte». Und der russische Katastrophenschutzminister Wladimir Putschkow kritisiert die mangelhafte Informationspolitik der regionalen Behörden. Übrigens, der Bürgermeister von Krimsk war offenbar gewarnt worden. Er hat sich vor dem Eintreffen der Flutwelle mit seiner Familie in Sicherheit bringen können. Die Gesamtbevölkerung aber zu warnen, sowas wäre, so meinte Gouverneur Tkatschow, völlig unmöglich gewesen. Was denkt ihr denn, hätten wir zwischen 10 Uhr nachts und morgens um 1 jeden einzelnen von euch besuchen und warnen sollen? 35.000 Menschen, vor allem aus der Stadt Krimsk, haben ihr Haus oder zumindest einen Teil ihrer Habe verloren. Dass die Wehranlage oberhalb der Stadt renoviert werden sollte, weiß man seit über 10 Jahren. Doch die Behörden haben es unterlassen, die Staumauer zu verstärken. In der Panik haben sie nun in der Nacht auf Samstag die Schleusentore öffnen und die 50.000 Einwohner Stadt Krimsk fluten lassen. Dabei hätten sie aber, erklären Experten im Internet, womöglich gleichzeitig eine noch viel größere Katastrophe verhindert. Wegen der starken Regenfälle nämlich hätte die ganze marode Wehranlage bersten und eine noch sehr viel größere Katastrophe als jene in der Stadt Krimsk auslösen können. Die Beamten in der betroffenen Region in Südrussland versuchen sich derweil politischen Deckung zu bringen. Wer als Geschädigter in der Stadt Krimsk eine möglichst gute Entschädigung erhalten will, wird offenbar dazu angehalten, eine schriftliche Erklärung zu unterzeichnen, in der den Behörden das vollumfängliche Vertrauen ausgesprochen wird. Immerhin, der Bürgermeister von Krimsk ist nun vor ein paar Stunden entlassen worden.
Die sturzflutartigen Regenfälle in Südrussland haben es gezeigt, extremes Wetter kann auch in Russland zur Bedrohung werden. Klimapolitik allerdings war in den letzten Jahren kein großes Thema in dem Riesenstaat. Umso größer deshalb die Überraschung, mit der der damalige Präsident Dmitri Medvedev am Klimagipfel in Kopenhagen vor knapp 3 Jahren aufwartete. Russland werde seinen CO2-Ausstoß bis 2020 um einen Viertel senken statt bloß um 15%. Doch war das mehr als eine bloße Ankündigung? Wo steht Russland klimapolitisch ein knappes halbes Jahr vor dem nächsten Klimagipfel in Katar? Brigitte Zink in Moskau ist der Frage nachgegangen.
Metrostation Taganskaja am Moskauer Gartenring um die Mittagszeit. Der Verkehr quält sich durch die 6-spurige Sadowaja-Straße. Der Stau zerrt an den Nerven der Automobilisten. Es stinkt nach Abgas. Doch die Klimaveränderung, zeigt unsere kleine Umfrage, ist in der 14 Millionen Metropole kaum ein Thema. Er habe zwar davon gehört, sagt Vladislav, ein Jungmanager.
Das
ist doch ein erfundenes Problem, ein lukratives Thema, um noch mehr Steuern einzutreiben. Auch in der Erderwärmung, die den Permafrost in halb Russland zum Schmelzen bringt und der Infrastruktur dort arg zusetzt, sieht er kein Problem. Nein, es sind die Tektonikplatten, die rutschen und Straßen, Gebäude und alles beschädigen. Eine junge Frau widerspricht leise, aber bestimmt. Die Klimaveränderung ist ein sehr ernstes Problem. Es bedroht uns, Städte und Menschen. Aber das Problem ist ja nicht das Klima, sondern die verschwenderischen Menschen, die alles wegwerfen. Alexei Jablokow, Beirat der Staatlichen Akademie für Wissenschaften, bestätigt uns am Telefon, nicht nur der Klimawandel werde in Russland wenig beachtet, sondern generell der Umweltschutz. In den letzten Jahren hat hier eine Deökologisierung stattgefunden, in der Gesellschaft, in der Verwaltung, aber auch in der Regierung. Es begann damit, dass Wladimir Putin in seinen ersten Amtsjahren das Umweltministerium aufgehoben, das Waldschutzkomitee und die Umweltpolizei abgeschafft hat. Und das Kyoto-Protokoll, das Russland im Gegensatz zu anderen Ländern 2003 immerhin unterschrieben hat? Die Unterschrift habe Moskau nichts gekostet, sagt Umweltexperte Jablokow. Denn die Reduktion des CO2-Ausstoßes im Kyoto-Vertrag habe sich weltweit nach dem Stand der 90er Jahre ausgerichtet. Genau der Zeit, in der fast die ganze sowjetische Industrie einbrach. Der CO2-Ausstoß der Stahl- und Rüstungsbetriebe war zu Sowjetzeiten derart hoch, dass sich Russland in den 90er Jahren sogenannte Reserven an CO2-Emissionen anlegen konnte. Das heißt, Moskau übernahm 2003 Verpflichtungen, die es bereits in den 90er Jahren erfüllt hatte. Es konnte das Protokoll unterschreiben, ohne etwas dafür zu tun. In seinem Moskauer Büro treffen wir Alexei Kakorin, Physiker und Klimaexperte der ersten Stunde, heute Direktor des WWF Russland. Er war es, der vor 3 Jahren lobende Worte für Russlands Klimapolitik fand und auch heute noch findet. Russlands Klimadoktrin und die Pläne zur Umsetzung bis 2020 seien tatsächlich gut, zumal die Regierung darin anerkenne, dass die Klimaschäden menschgemacht sind. Aber am Willen zur Finanzierung hapert es, sagt Kakorin. Als konkretes Beispiel nennt er die Lecks an Russlands veralteten Gasleitungen. Er hat als Physiker die Auswirkungen berechnet, die das ausfließende Methangas auf den Treibhauseffekt hat. Das entspricht ca. 200 bis 300 Millionen Tonnen CO2 und das ist jährlich mehr als der gesamte CO2-Ausstoß in Holland oder der Schweiz, sagt der Klimaexperte. Doch das interessiere die Regierung kaum. Spezielle Anstrengungen für den Klimaschutz und die Reduktion der Treibhausgase unternehme sie erst dann, wenn sie darin wirtschaftliche Vorteile sehe, sagt Klimaexperte Kakorin. Und bis jetzt tut sie das nicht. Keine guten Aussichten für den kommenden Klimagipfel in Katar.
Eine angekündigte Sicherheitsprüfung fehlte noch nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Heute hat sie das ENSI, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, präsentiert. Es geht um die Erdbebensicherheit. Und auch diese Prüfung haben die Schweizer AKW bestanden. Aber das Problem liegt tiefer. In der Schweiz streiten sich die Experten über das Erdbebenrisiko überhaupt. Caroline Ahn.
So glatt wie heute haben die Schweizer AKW noch keinen der Sicherheitstests bestanden. Knappe 2 Seiten Medienmitteilung, alles im grünen Bereich. Hans Wanner, Direktor des Sicherheitsinspektorats ENSI, ist zufrieden.
Meine Damen und Herren, das ist eine erneute Versicherung für die Schweizer Bevölkerung. Die Erdbebennachweise bestätigen die Aussagen, aus der anderen Überprüfungen. Die Schweizer Kernkraftwerke weisen einen hohen Sicherheitsstandard auf, auch im internationalen Vergleich.
Dieses Zeugnis steht aber noch auf wackeligem Boden, denn es basiert auf einer provisorischen Annahme des Erdbebenrisikos überhaupt. Seit Jahren streiten sich die Experten. 2004 wurde das Erdbebenrisiko in einer nationalen Untersuchung, der Pegasus-Studie, neu berechnet und entpuppte sich deutlich höher als bisher angenommen. Aber ungewöhnlich hoch, wenn man es mit den Nachbarländern vergleicht. Das ENSI geht deshalb davon aus, dass die definitiven Werte rund 20% unter der Pegasus-Studie liegen werden. Georg Schwarz, stellvertretender Direktor des ENSI.
In dieser Größenordnung zwischen 80% und 90% von dem damaligen Pegasus-Wert bewegen sich jetzt auch die neuesten Ergebnisse aus den Folgestudien, die gemacht wurden.
Pikant ist allerdings, dass ENSI geht zum Beispiel im Fall von Mühleberg nicht von diesen 80% bis 90% aus, sondern von einem Erdbebenrisiko von nur 63%. Das ENSI begründet den großen Unterschied damit, dass die Werte davon abhingen, in welcher Tiefe man das Erdbeben annehme, und rechnet in der jetzt vorliegenden Untersuchung deshalb mit anderen Zahlen. Völlig willkürlich für Atomkritiker und Ingenieur Markus Kühni, einem Anwohner des Atomkraftwerks Mühleberg.
Ich kann diese Veränderung nicht nachvollziehen. Diese Zahlen, die ja dokumentiert sind, werden jetzt plötzlich ganz anders wiedergegeben, sodass es aussieht, als wäre jetzt diese neuen Werte im Bereich der alten Werte. Und das stimmt einfach nicht. Die waren früher viel höher.
Auch Stefan Füglister, Kampagnenleiter von Greenpeace, kritisiert die Ergebnisse aufgrund dieser Erdbebengefährdung.
Ich werde auch den Verdacht nicht los, dass diese Zahlen viel zu optimistisch angenommen wurden und dass jetzt das ENSI erklärt, alles sei in Ordnung und im grünen Bereich, finde ich, das entspricht nicht der Realität.
Ende Jahr werden nach ENSI die definitiven Werte der Erdbebengefährdung vorliegen. Erst dann wird klar sein, ob das heutige Zeugnis Bestand haben wird oder ob die Nachweise für die Erdbebensicherheit nochmals berechnet und erbracht werden müssen. So ist das Thema Erdbebensicherheit auch mit der heutigen Beurteilung noch nicht abgeschlossen.
Mit dem Beitrag von Inlandredaktorin Caroline Arn ist es 18.22 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Südsudan, der Staat im Elend, eine Tatsache. Die Rolling Stones, ein Fanbericht. Und die Börse ohne Spekulanten, eine Vision. Mit großem Tamtam und vielen Hoffnungen wurde heute vor einem Jahr die Unabhängigkeit des Südsudan gefeiert. Das größte afrikanische Land teilte sich nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs. Dass der Weg lang und steinig sein wird, war von Anfang an klar. Jetzt steht wieder eine Feier an, doch dieses eine Jahr hat den jungen Souveränstaat nicht viel weitergebracht. Der Streit mit dem Norden blockiert so ziemlich alles. Darüber sprach ich mit Markus Häfliger. Der Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung ist im Moment in Juba, der Hauptstadt des Südsudan. Ich fragte ihn, was gibt's denn da überhaupt zu feiern?
Noch die Unabhängigkeit, die Vergangenheit mit dem Bürgerkrieg, der 30 Jahre gedauert hat, ist noch in aller Erinnerung. Es gibt auch gewisse Fortschritte, vor allem, wenn man so will. In der Hauptstadt sieht man, dass viel gebaut worden ist, das Straßennetz wächst. Ebenfalls positiv kann man sicher verzeichnen, dass das Land etwas stabiler ist, als es zu Beginn des Jahres schien, als schwere ethnische Auseinandersetzungen an der Grenze zu Äthiopien über 1000 Todesopfer gefordert haben. Aber diesen Fortschritten stehen entgegen eine sehr prekäre Wirtschaftslage mit einer sehr hohen Inflation und Mangelerscheinungen an allen Ecken und Enden.
Sie waren selber eben an den offiziellen Feierlichkeiten. Wie war denn dort die Stimmung?
Wie sie an solchen Anlässen wohl nicht anders sein kann. Man hat geklatscht, als die Militärparaden vorbeizogen. Aber es war doch auch deutlich, dass die Stimmung nüchterner war, vor allem in den Reden, als vor einem Jahr. Vor allem der Präsident hat auch so etwas wie eine südsudanesische Version einer Blut- und Tränenrede gehalten. Das Land hat ja zu Beginn des Jahres die Ölhahnen zugedreht wegen des Streits mit dem Nordsudan über die Aufteilung der Erdöleinnahmen, der immer noch nicht entschieden ist. Um diese Einnahmenverluste auszugleichen, hat das Land Sparmaßnahmen beschlossen. Dafür fehle im Moment ganz einfach das Geld.
Sie sprechen diese Ölförderung an, die gestoppt worden ist. Im Südsudan hängt ja alles von diesem Ölgeld ab. Wie kann das Land trotzdem weiter existieren und investieren?
Es gibt einen sehr pessimistischen Bericht der Weltbank, der sagt, dass eigentlich in diesem Jahr das Geld ausgehen wird der Regierung. Es ist klar, dass mittel- und längerfristig einerseits die Erdöleinnahmen wieder fließen müssen. Das ist nur auf zwei Wege möglich. Entweder man wird sich mit Khartoum einig, wie die Durchleitung des südsudanesischen Erdöls über den Norden abgegolten werden soll. Und da laufen die Verhandlungen glücklicherweise wieder. Also man sitzt am Verhandlungstisch. Die andere Möglichkeit ist, dass der Südsudan alternative Möglichkeiten findet, das Erdöl zu exportieren. Salva Kiir, der Präsident, hat heute angekündigt, dass eine Raffinerie gebaut werden soll, mit der ein Teil dieses Erdöls in Treibstoff umgewandelt werden kann. Das ist ein Weg. Der andere ist, dass man Abkommen geschlossen hat mit den Nachbarstaaten Kenia und Äthiopien und Djibouti über den Bau von Pipelines nach Süden und Osten. Aber das nimmt natürlich mehrere Jahre in Anspruch und der Südsudan blickt in jedem Fall einer längeren Durststrecke entgegen.
Markus Häfliger, Sie haben es gesagt, besonders belastend ist diese schlechte Beziehung zum Nordsudan. Dieser Grenzkrieg, von dem vor einigen Monaten noch die Rede war, wo steht denn der?
Man hat verhindert, dass er sich ausgeweitet hat zu einem regelrechten Krieg. Das ist die positive Seite. Aber dem steht entgegen, dass immer noch nicht absehbar ist, wie sich die beiden Parteien am Verhandlungstisch über die noch strittigen Fragen in dieser Kampfscheidung entscheiden werden. Es sind ja nicht nur die Erdöleinnahmen, sondern es sind auch die Grenzziehungen. Der Südsudan hat kürzlich eine Karte veröffentlicht mit seinen Vorstellungen, was diese Grenzziehung angeht. Das wird Khartoum nie und nimmer akzeptieren, wie man sich da einig werden will.
Wie man sich da einig werden will, steht in den Sternen, sagte Markus Häfliger auf einer suboptimalen Leitung. Der NZZ-Korrespondent ist im Moment in Tschuba in Südsudan. So viel Rolling Stones gab es schon lange nicht mehr. In diesen Wochen erscheinen Bücher, Magazine, bald läuft der ultimative Dokumentarfilm im Kino und im Fernsehen senden sie Rückblinden à discrétion. In Norddeutschland wird das erste Rolling Stones Museum eröffnet, auf Ganten werden Devotionalien und Souvenirs versteigert und jedes Radio feiert die 50 Jahre Bühnenpräsenz der sogenannten größten Rock'n'Roll Band der Welt. Auch wir. Auslandredaktor Joe Shelbert über seine Zeit mit den Rolling Stones.
Ich wäre gerne dort gewesen, im Londoner Marquee Club am 12. Juli 1962, aber die Kunde, dass die Rolling Stones an jenem Donnerstagabend ihr erstes Konzert gaben, war leider nicht in die Innerschweiz gedrungen. Nur, es hätte auch nichts genützt, ich war dafür noch viel zu jung. 50 Jahre ist das jetzt her, die Mauer in Berlin war noch ganz frisch, Franco ließ in Spanien noch Oppositionelle hinrichten und von den Beatles gab es noch keines ihrer Liedli auf Platte. Und die Stones waren sowieso besser, damit war und ist zu diesem Streit auch schon alles gesagt. It's all over now, Satisfaction, get off of my cloud. Eine neue Welt tat sich auf, dank dieser Musik ein neues Lebensgefühl, Optimismus, verspielte Lebensfreude. Stundenlang habe ich geübt, bis es endlich klappte mit diesem Läuflein. Gelohnt hat es sich. Mädchen konnte man damals damit noch imponieren. Erste Poesiestunde quasi. She's like a rainbow. Was für ein schönes Kompliment. Später selbst in einer Band Phil Stones wenig Eigenes dazu gesungen, falsch wie Aufnahmen bezeugen. Möge die Zuhörerschaft von damals dies mir wenigstens heute verzeihen. Dann das kollektive Auflaufen gegen die bleierne Zeit, in der lange Haare ein Grund für einen Schulausschluss sein konnten. Und mit uns wandelten sich auch die Stones. Aufgemotzt zu bösen Buben huldigten sie dem Zeitgeist. Think the time is right for a palace revolution. Skandal, schrie das sogenannte Establishment. Sex und Drugs und Rock'n'Roll erschreckten die Kleinbürger. Dass alles stets perfekt medial begleitet war, merkten wir erst Jahre später. Gutes Marketing halt. Aber auch gute Musik und höchst unterhaltsame Konzerte dazu, wenn Bassist Wyman 2 Stunden mimiklos spielte oder wenn Metronom Watts bis heute Jackers Faxen stoisch erträgt. Und allein die schiere Menge an Jackal Richards Songs sind bewundernswert. Yes, I see it. »50 Jahre Rolling Stones und wie sie es immer noch schaffen, das Lebensgefühl von damals zu wecken. Nächstes Jahr soll es eine neue Tournee geben, dieser Band ohne Ende. Bis dahin genießen wir die alten Stücke, schließlich ist die einstige Überhöhung unterdessen einer wohltuenden Selbstironie gewichen. Die alten Männer hatten sie schon lange.«
Das war Tastengott Joe Shelbert über seine Stones. Nun zu unserer Sommerserie. Wir suchen auch diese Woche nach Ideen für die Schweiz von morgen. Da war schon der Biobauer, der sich für die Kuh ins Zeug legt und der Arzt, der vor einer Welt ohne AIDS träumt. Antoinette Hunziker-Ebneter kennt sich aus mit der Finanzwelt. Sie ist 51 Jahre alt, ist CEO der Forma Futura Invest Gesellschaft, die auf nachhaltige Anlagen spezialisiert ist. Früher machte sie sich einen Namen als Chefin der Schweizer Börse. In den nächsten Minuten gehören Antoinette Hunziker-Ebneter und ihre Idee.
Wir befinden uns auf dem Turbinenplatz der Stadt Zürich. Die industrielle Vergangenheit des Quartiers beeinflusste die Planer. So ist der Bodenbelag, wie auf den meisten Industriearealen, aus Beton, Schienen, aus Gusseisen unterteilen den Platz optisch und führen das Wasser in spezielle Regenbecken, wo es auf natürliche Weise versickert und gleichzeitig die Pflanzen versorgt. Auch das Geld soll fließen, wie Wasser in einem sinnvollen Kreislauf. Nachhaltigkeit ist Kreislaufdenken. Wenn man etwas entscheidet, bedenkt man bei der Entscheidung die Auswirkungen nicht nur auf den ökonomischen Bereich, sondern auch auf die sozialen und ökologischen Bereiche. Geld soll fließen, nicht gehortet werden. Es nutzt nichts, wenn wir alle das Geld unter das Kopfkissen legen, in die Matratze einnähen oder in das Safe tun. Es nutzt nichts, wenn wir alle Gold kaufen, sondern die Menschen, die mehr Geld haben, als sie für ihr Leben brauchen, können einen Teil davon investieren in Unternehmen, die etwas Sinnvolles produzieren oder eine Dienstleistung erbringen, welche die Lebensqualität fördert und Arbeitsplätze schafft. Auf dem Turbinenplatz schauen wir auf den Technopark. Heute Mittag sind auch einige Stimmen um uns herum von Mitarbeitenden des Technopark, Menschen, die zum Beispiel von der ETH kommen, versuchen, ihre Ideen in marktfähige Produkte umzuwandeln. Ein wichtiger, innovativer und ökonomischer Prozess für die Zukunft der Schweiz. Es ist jetzt gerade ein Umbau im Gang. Der Technopark wird erweitert. Es sollen zusätzliche 3000 Quadratmeter für Jungunternehmen geschaffen werden. Es geht um eine neue Wirtschaft, die am Entstehen ist, nicht mehr nur mit Turbinen. Der Industriepionier des 19. Jahrhunderts, Henry Ford, sagte einmal: Eigentlich ist es gut, dass die Menschen das Banken- und Börsensystem nicht verstehen, sonst hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Diese Haltung reicht nicht mehr. Jeder Mensch, Bürger und Bürgerin, Konsumentin und Konsument, Radiohörer und Hörerin, sind aufgefordert, sich mit dem Finanzsystem zu befassen. Das jetzige Wirtschafts- und Finanzsystem verursacht viele Zusammenbrüche. Wollen wir ein solches System? Wir sind für das System, das wir haben, verantwortlich. Es geht darum, das Wirtschafts- und Finanzsystem als ein umfassendes Wirtschaft-, Umwelt-, Gesellschaftsmodell zu verstehen und auf das Finanzsystem bezogen, bedeutet dies, dass wir nur ein Finanzsystem brauchen, das der Realwirtschaft, der Gesellschaft und der Umwelt dient. In den letzten Jahrzehnten hatten wir viele Finanzkrisen. Diese wären nicht notwendig gewesen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Wollen wir ein System, das so instabil ist und für die Realwirtschaft und Gesellschaft enorm hohe Kosten verursacht? Wie könnte ein nachhaltiges Finanzsystem für die Schweiz von morgen aussehen? Ein nachhaltiges Finanzsystem ist Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Es übernimmt eine Grundversorgungsfunktion: Liquidität bereitstellen, tauschen, finanzieren für die Realwirtschaft. Es sind daher klare und sinnvolle Ziele für die Schweizer Volkswirtschaft und das Finanzsystem zu formulieren. Ein nachhaltiges Finanzsystem arbeitet mit transparenten und nachvollziehbaren Prinzipien. Die Bankbilanzen müssen transparent sein und sollen mit Prinzipien der guten Unternehmensführung messbar übereinstimmen. Den Kundinnen und Kunden ist Kostentransparenz bei Finanzdienstleistungen zu gewähren, und sonst fragen Sie bitte bei Ihrem Kundenbetreuer, Ihrer Kundenbetreuerin nach. In einem nachhaltigen Finanzsystem stimmen Preis und Wert überein. Ökonomische, soziale und ökologische Faktoren müssen in die Preisbildung einbezogen werden. Die externen Kosten, wie zum Beispiel CO2-Emissionen, müssen internalisiert werden, auf nationaler wie auf globaler Ebene. Ein nachhaltiges Finanzsystem basiert auf einer verantwortungsbewussten Risikokultur. Es sollen nur Risiken eingegangen werden, die verstanden werden und der firmeneigenen Risikokultur und Politik entsprechen. Verwaltungsräte und Verwaltungsrätinnen sind gefordert, bei den Risiken mehr nachzufragen und je nachdem auch zu entscheiden, auf ein Geschäft zu verzichten. Die Finanzdienstleister müssen ihre Risiken selber tragen können, auch wenn dies bedeutet, dass gewisse Banken kleiner werden müssen. Ein KMU-Betrieb weiß, was es heißt, wenn er illiquid wird. Er wird Konkurs gehen. Auch Banken müssen geordnet Konkurs gehen können, ohne dass die Spargelder von Privaten betroffen sind. Konkurs gehen können ist wichtig in einer Marktwirtschaft und ein Unterschied zur Planwirtschaft. So werden nicht mehr kompetitive Strukturen aufgehoben. Sonst erhalten wir diese aufrecht und schießen immer mehr Geld nach, notabene Steuergeld. Dieser Prozess gilt auch für Staaten, auch in Europa. Derivative Geschäfte wie Optionen, Futures, strukturierte Produkte aller Art und Namen sind in der Bilanz auszuweisen. Gerade der riesige Anstieg dieser Spekulationsgeschäfte hat die Basismärkte destabilisiert und zum Zauberlehrling-Syndrom im Finanzbereich geführt. Die Volumina und Komplexität sind zu stark und zu schnell gewachsen, und wir werden immer wieder von neuen Katastrophen überrascht. Es ist uns entgleitet. Die Risikofähigkeit der Kundinnen und Kunden ist eingehend und kontinuierlich zu prüfen. Ein nachhaltiges Finanzsystem braucht einen verbindlichen und wirksamen ordnungspolitischen Rahmen für alle Akteure. Wir brauchen effektive Regulation. Bei den Eigenkapitalvorschriften könnte man diese auch abschaffen, und die Banken müssten ihre Kunden und Gläubiger von ihrer eigenen Finanzkraft überzeugen. So wären die Berechnungen einfach und transparent. In den letzten Jahren haben sich einige Banken hinter zu tiefen Eigenkapitalvorschriften versteckt, und die Kunden hielten diese Banken für sicher. Die Regulierung bewegt sich zwischen zwei Polen. Einerseits hat die Selbstregulierung versagt, und andererseits kann auch jede Regulierung umgangen werden. Deshalb kann die Regulierung diesen Prozess zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystem nur unterstützen oder die Entwicklung fördern. Zum Beispiel könnte man die Trennung des Investmentbanking vom traditionellen Bankgeschäft wieder einführen. Man sollte sich auch die Wiedereinführung des Artikel 158 des Strafgesetzbuches überlegen. Dieser hat der Geldbranche verboten, zur Spekulation zu verleiten. Eine dritte Maßnahme wäre die Einführung einer Transaktionssteuer für kurzfristiges Trading oder auch die Einführung einer höheren Dividende für langfristige Aktionäre. Als ehemalige Börsenchefin stelle ich mir eine Börse der neuen nachhaltigen Art vor. Eine Plattform, wo sich langfristig orientierte Anleger und Anlegerinnen und Unternehmen treffen, zum Beispiel nur zweimal pro Woche zur Preisbildung, wo man also eine Entschleunigung hätte und keine Spekulanten. Die Veränderung zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystem wird über Evolutionen und Revolutionen erfolgen. Jeder Einzelne trägt dabei seine Verantwortung als Führungskraft, als Bürger und Bürgerin, als Konsumentin und Konsument sowie als Aktionär, Aktionärin und Elternteil oder Partner. Das heißt, zuerst müssen er und sie sich die Zeit nehmen, in die Materie einzuarbeiten und nachzufragen, sodass sie qualifiziert entscheiden können. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Das war die Vision von Antoinette Hunziker-Ebneter. Die ehemalige Chefin der Schweizer Börse ist jetzt CEO der Forma Futura Investgesellschaft und die ist auf nachhaltige Anlagen spezialisiert. Morgen gibt es ein wahres Hörspiel von Theaterautorin Katja Brunner. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.